Auf unserem Plan steht heute Reformationsbotschaft und immer wieder im Oktober zur Zeit der Reformation, 31. Oktober war das ja, als Luther die 95 Thesen auch angenagelt hat an der Kirchentür in Wittenberg. Ja, zu dieser Zeit erinnern wir uns an das Werk Gottes, welches er getan hat in der Reformation, und über die vielen Jahre sind wir nun weit über die Reformation hinausgekommen, bis in die moderne Zeit hinein. Und heute wollen wir uns mit jemandem beschäftigen, der uns allen sehr bekannt ist. Zumindest glaube ich, dass fast jeder auch schon einmal von ihm gehört hat oder vielleicht sogar schon was gelesen hat. Und der, den ich meine, ist der Pfarrer Wilhelm Busch. Und sein sicherlich bekanntestes Buch, Jesus, unser Schicksal, das wissen die allermeisten auch gar nicht, das hat er gar nicht erlebt. Dieses Buch wurde herausgegeben nach seinem Tod und enthält Aufzeichnungen aus der Evangelisation oder mehreren Evangelisationen, die er auch gehalten hat. Aber jetzt bete ich mit uns, sonst wird es uns zu kalt, und dann fangen wir weiter an und machen da fort. Ach, Herr Jesus Christus, es ist dein Werkzeug gewesen. Nun sieht er dich in deiner Herrlichkeit und freut sich an dir. Und wir dürfen heute Morgen an ihn denken und dein Werk betrachten, welches du an ihm und durch ihn gemacht hast und vollbracht hast. Hilf uns bitte dabei, leite uns an und werde du uns groß. Amen. Ja, wir können wieder das Fenster schließen oder die Fenster schließen. Während ihr das tut, kann ich euch schon mal sagen, wann der Wilhelm Busch geboren wurde. Er wurde geboren im Jahre 1897, am 20. März 1897, und gestorben ist er am 20. Juni 1966, knapp 70 Jahre alt geworden. Ich möchte über diese Botschaft einen Vers stellen, der ganz besonders etwas über den Wilhelm Busch aussagt und sein Anliegen aussagt. Und der Vers, den finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Da lese ich uns die ersten zwei Verse vor. 1. Korinther 2, die Verse 1 und 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Es zeichnete den Wilhelm Busch ganz besonders aus, dass er Jesus Christus in seinem ganzen Dienst in die Mitte stellte. Einmal, das darf ich als Anfangsstück hier vorlesen, da wurde, nachdem er einen Dienst getan hat, der Vorschlag gemacht, dass man dann am Abend einige Minuten Zeit sich nimmt, um dem Wilhelm Busch öffentlich zu danken. Und dann heißt es hier als Erinnerung von jemand, der das aufgeschrieben hat: Der sprach heftig dagegen. Man spürte, dass er sich nicht bloß zierte, geradezu zornig brach es aus ihm heraus: Rauben Sie Gott die Ehre nicht. Das ist etwas Wunderschönes an dem Wilhelm Busch. Er stellte sich ganz in den Hintergrund. Er wollte gar nicht, dass man über ihn redete. Er war gar nicht das, was also im Mittelpunkt sein sollte, sondern es sollte Jesus Christus im Mittelpunkt sein. Der himmlische Vater, der Heilige Geist, der dreieinige Gott. Rauben Sie Gott die Ehre nicht. Bis er dahin gekommen war, so weit gewachsen war, dauerte es aber. Und wir wollen ja auch beginnen, wo eben das Leben beginnt, bei der Geburt. Und er wurde hineingeboren in ein Elternhaus, wo der Vater Pfarrer war. Dr. Wilhelm Busch. Hieß genauso wie der Sohn. Und er war nicht nur ein Pfarrer, dass man jetzt hätte sagen können, ja, er war eben auch ein Geistlicher, sondern er war wohlbekannt in Deutschland. Und der Sohn, der Wilhelm Busch, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat sogar eine kleine Biografie über ihn verfasst. Und da wuchs also der Wilhelm Busch als Kind auf, zuallererst einmal in Wuppertal, in Elberfeld. Und er wuchs auf in Armut. Es war nicht so, dass seine Eltern viel hatten, sondern es war eher ärmlich. Und nun hat er das erfahren und erleben dürfen, ein Leben in einem christlichen Elternhaus und umgeben von Menschen, die den Herrn Jesus Christus lieb gehabt haben. Und er selbst auch hatte sowas wie einen Kinderglaube, wenn man dieses Wort mal gebrauchen darf. Aber dieser Kinderglaube, der wurde dann auf eine Probe gestellt, als er in die Schule kam und dort auch den Religionsunterricht besuchte. Da war es also vorbei mit diesem Kinderglaube. Am Ende dieser Zeit, so berichtet hier unser Autor, der über ihn, über den Wilhelm Busch geschrieben hat, am Ende dieser Zeit gerät der Kinderglaube Wilhelms in eine tiefe Krise. Er berichtet später an verschiedenen Stellen, dass ihm der Religionsunterricht in der Untersekunde das Vertrauen in die Bibel als Gottes Wort zutiefst erschüttert, indem ihr geschichtlicher Wert grundsätzlich bestritten und ihr Inhalt durch seine jeweilige Zeitabhängigkeit relativiert wird. Für die Schüler bleibt nur Spott und Wilhelm zieht die Konsequenz. An dem Morgen habe ich gesagt, schalte ab. Was dann noch übrig bleibt, also von der Bibel, das lohnt für dich nicht. Und das hat mich um Jahrzehnte zurückgebracht in meinem Glaubensleben. Wenn ich jetzt nicht selbst dies auch erlebt hätte in den vergangenen 20, 30 Jahren, wie junge Menschen in christliche Elternhäuser aufgewachsen sind und von Kindesbeinen an auch die Bibel als Gottes Wahrheit beigebracht bekommen habe und dann aber doch zu einem Punkt gekommen sind, wo sie auf einmal sagen, damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Wenn ich das nicht selbst erlebt hätte, würde das vielleicht nicht so einen Eindruck auf mich machen. Aber es ist wirklich so, dass das der Wille des Widersachers ist, des Satans, das Vertrauen in Gott zu zerstören, das Vertrauen in die Bibel zu zerstören. Und dazu kann er einen Religionsunterricht in der Schule gebrauchen, dazu kann er Bücher gebrauchen, die man gelesen hat als junger Mensch, wo die Bibel in Zweifel gezogen wird. Heute wird sie fortwährend in dieser Welt in Zweifel gezogen. Sie wird fortwährend kritisiert. Und wenn ein junger Mensch den Herrn Jesus Christus nicht kennt und nur so ein Kinderglaube hat, so ein bisschen, ja, ich habe was mitbekommen, meine Eltern haben mir gesagt, was sie glauben, aber nicht selber wiedergeboren ist, dann kommt es ganz schnell dazu, dass so ein Kinderglaube zerstört wird. Schrecklich. Der Wilhelm Busch hat es selber auch erlebt. Und dann zog er als junger Mann in den Ersten Weltkrieg. Müsst ihr euch also vorstellen, 1915, da war er gerade mal 18 Jahre alt, zog er in den Krieg. Also mit 18 Jahren. Seine Eltern, beide Kinder Gottes, habe ihr Kind mit 18 Jahren in dem Wissen, dass er den Herrn nicht kannte, in den Krieg ziehen lassen müssen. Er hat sich freiwillig gemeldet. Ja, er hat einfach auch da kämpfen wollen. Und nun hat er aber in dieser Kriegsbegeisterung, die damals auch herrschte, ganz schnell ganz viel auch an Leid erfahren. Er wurde mehrfach verwundet. 3,5 Jahre lang befand er sich im Krieg. Und er sagt dann selber, in mir sah es noch schrecklicher aus. Fern von Gott lebten meine Kameraden und ich unter der düsteren Herrschaft der drei Götzen, Bacchus, also Wein, Venus, Liebe und Tod. Das war, was sie in dem Krieg erlebt habe. Und das ist das, was man in den Kriegen eben auch erlebt und erfährt. Und dann hat aber Gott ganz gewaltig auch zu ihm gesprochen. Und er wurde dann wirklich auch errettet. Er befand sich einmal auf dem Vormarsch und war im Gespräch mit einem Kamerad neben ihm. Und wie jetzt jemand auch aufgeschrieben hat, hat er ihm gerade einen Witz erzählt. Also trotz allem, was sie an Schrecken erleben musste in diesem Krieg, habe sie immer noch versucht, es sich so gemütlich und schön einzurichten, wie es halt irgendwie möglich war. Das machen wir ja auch ganz gerne. Und nun hat er diesen Witz erzählt, seinem Freund, seinem Kamerad. Und in diesem Augenblick fällt eine Granate und ein Granatsplitter trifft den Kamerad, der neben ihm sich befindet, eine Handbreit von ihm weit entfernt, also sitzt. Da trifft die Granate ihn, der Granatsplitter fährt direkt in das Herz und er ist tot. Er sinkt tot neben ihm zusammen. Das war nicht das erste Mal, dass Wilhelm Busch Kameraden verloren hatte in diesem Krieg. Aber das hat ihn getroffen. Die Frage, wohin ist dieser nun gegangen? Und dann heißt es ja so schön, es war ihm so, als würde eine Stimme auch mitten in diesem lauter Tröner zu ihm sprechen, in die Ewigkeit vor Gottes Angesicht. Es war ihm sehr bewusst, ja. Er hatte das alles gehört zu Hause. Er hatte das alles so auch mitbekommen. Er konnte das natürlich auch sagen, aber er selber für sich war kein Kind Gottes. Ja. Und da bricht er eigentlich innerlich zusammen. Und jetzt, wie soll er persönlich in dieser Situation mitten im Krieg Heil finden? Wie kann er den lebendigen Gott kennenlernen? Jetzt hat er sich auf den Weg gemacht und hat also da einen Pfarrer aufgesucht, der also dort auch mit auf dem Feld den Soldaten dienen sollte. Und diesem Pfarrer, dem hat er also gesagt, was soll ich tun, dass ich nicht in die Hölle komme? Und er erhält den Hinweis, dass er für das Vaterland kämpfen soll. Ja, das ist nun also etwas, wo schrecklich ist. Da ist ein Mensch, der im Herzen getroffen ist und weiß, es gibt einen lebendigen, heiligen Gott. Und wenn ich ihm begegne, so wie mein Freund, der neben mir gestorben ist, ihm begegnet ist, und ich habe keine Vergebung für meine Sünde, dann bin ich verloren. Wie bekomme ich Vergebung für meine Sünde? Es war ihm dann etwas, was also ganz arg in seinem Herzen tobte. Und einige Zeit später, das hat also sich hingezogen, das war nicht innerhalb von wenigen Tagen geschehen, in einem französischen Bauernhaus findet er in seinem Koffer ein neues Testament. Seine Mutter hat es ihm mitgegeben. Er selber hatte eigentlich da gar kein Interesse mehr gehabt. Sie hat es ihm mitgegeben. Und dann liest er in diesem Neuen Testament und seine Augen fallen auf den Vers, wo es eben auch heißt, dass also der Herr Jesus gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und dann betet er: Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du gekommen bist von Gott, um Sünder selig zu machen. Ich bin ein Sünder. Und jetzt sagt er etwas, das ist Wilhelm Busch, das ist also ganz echt und ehrlich. Er sagt ihm: Ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. Ist ganz interessant. Und das hat er gewusst und er hat auch in den späteren Jahren immer darum Bescheid gewusst, dass er im Grunde genommen also Gott gar nicht dienen kann, dass er als ein Mensch so viele Ecken und Kanten hatte, so viel Mühe mit sich selbst immer wieder hatte. Ja, das hat er am Anfang gleich ganz ehrlich gesagt: Ich bin ein Sünder, ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. Aber ich möchte nicht in die Hölle kommen, wenn ich jetzt einen Schuss kriege. Und darum, Herr Jesus, übergebe ich mich dir von Kopf bis zu den Füßen. Mach mit mir, was du willst. Und dann heißt es hier so schön weiter, also in diesem Bauernhaus, da gab es keinen Knall, keine große Bewegung. Aber als ich rausging, hatte ich einen Herrn gefunden, einem Herrn, dem ich gehörte. Das war seine Errettung, wie der Herr ihn auch errettet hatte. Und das ist nun etwas, was mir heute Morgen auf dem Herzen liegt. Es gibt eine Art von Glaube, ob man ihn jetzt Kinderglaube bezeichnen soll oder mit anderen Worten. Es ist ein Glaube, der im Grunde genommen nur von daher rührt, dass Dinge, die man gehört hat, man hat sie selber aufgenommen. Aber es hat nie eine lebendige Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus ganz persönlich stattgefunden. Und dann kann es sein, dass eben auch, wenn man dann wirklich an einen Punkt kommt, wo es um Leben und Tod geht, das vielleicht erst feststellen muss. Oh, jetzt kommt mein Stündchen, mein allerletztes Stündchen. Jetzt kommt eine große Krise in meinem Leben. Und jetzt stelle ich fest, es ist ja nur ein Kinderglaube gewesen. Ich kann ja gar nicht beten. Ich kann ja gar nicht wirklich den Herrn Jesus Christus aufsuchen. Vielleicht geht es jemand heute Morgen hier so, der hier sitzt. Vielleicht hat er ganz viel gehört, ganz viel mitbekommen. Aber es ist immer noch letztendlich ein Kinderglaube. Und wenn es hart auf hart kommen würde, würde er oder sie, wie auch immer, gar nicht in der Lage sein, wirklich im Frieden nach Hause zu gehen. Wirklich auch zu wissen, ich habe einen Heiland, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und das möchte ich euch aufs Herz legen. Ihr braucht diese persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Was auch immer ihr wisst, was auch immer ihr gehört habt, Das Wissen ganz allein, das ist etwas, was nicht ausreicht. Es ist notwendig, dass ihr wiedergeboren werdet, dass ihr ein neues Herz bekommt, dass ihr eine ganz persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott habt. So wie der Paulus im Apostelgeschichte einmal das auch beschreibt, wie der Herr Jesus ihm begegnet ist. Und da sagt er, ich sah mitten am Tag auf dem Weg, o König vom Himmel her, ein Licht. Er spricht hier in der Verantwortung, in seinem Zeugnis vor dem König Agrippa. Und da sagt er also, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es war der Augenblick, als der Herr den Saulus errettete, zum Paulus machte letztendlich, wo er ihm auch begegnete vor den Toren von Damaskus. Und bitte prüft euch hierin, sagt auch der Paulus dann später selber im Korintherbrief, ob ihr im Glaube steht. Prüft euch hierin. Ganz wichtig für uns. So, also vom Kinderglaube bis zur Errettung. Aber jetzt geht's weiter. Von den ersten Schritten im Glaube mit all seinen Kinderkrankheiten bis hin zur Gründung im Herrn und seinem Wort. Das ist das Nächste, wo wir nun den Wilhelm Busch ein bisschen begleiten wollen. Er hat studiert, dann Theologie studiert und kam nach Tübingen. Und in dieser Zeit, wo er Theologie studiert hat, gab es ganz viele Krisen auch und Nöte, mit denen er persönlich zu kämpfen hatte. Wenn wir heute dem Wilhelm Busch in seiner Schrift begegnen, begegnet er uns als fröhlicher Christ. Und das war er sicher auch. Aber er war ein Christ, der das erst hat lernen müssen, durch den Herrn Jesus Christus und durch sein Wort dahin zu kommen. Ihr werdet vielleicht staunen, wenn ich euch das jetzt vorlese, wie er während dieser Studiumszeit, also in seinem Theologiestudium, immer wieder auch Probleme hatte. Da heißt es, auf einer Eisenbahnfahrt klagt er seiner Mutter, dass er keine Freude an der Bibel mehr habe. Ganz erstaunlich, gell? Also man kann auch ein Kind Gottes sein und trotzdem die Freude an der Bibel, die ist gar nicht mehr so da. Und dann sagt er zu ihr im Gespräch, zu der Mutter, da sind so viel widersprüchliche und schwere Dinge drin. Auch so viel Widersprüche und Unbegreiflichkeiten, dass dieses Buch für einen modernen Menschen doch reichlich ungenießbar ist. Ne? Das ist also, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ein Theologiestudent, der gar nicht mehr mit der Bibel zurechtkommt. Die Mutter antwortet mit einem Vergleich mit den früheren Feldbriefen ihres Sohnes und schließt dann, die Bibel ist auch ein Brief Gottes aus der ewigen Heimat an dich. Wenn du diesen Brief nicht mehr verstehst, dann darfst du die Schuld daran nicht auf den Brief schieben. Du musst auf dich selber sehen und sagen, wie entsetzlich weit bin ich von meinem Vater im Himmel weggekommen, dass ich seinen Brief nicht mehr verstehen kann. Jetzt will ich mich recht hinein vertiefen, damit ich ihn wieder verstehen lerne. Busch schließt damit, dass er diesen Rat sein Leben lang nicht vergisst und von da ab die Bibel in einem ganz neuen Lichte liest. Darf ich euch da ermutigen und darf es euch einfach auch so sagen, das erleben wir immer wieder, diese Augenblicke, wo es uns schwerer fällt, in der Bibel zu lesen, wo wir auch damit Probleme haben. Und bis dahin gehen, dass wir einzelne Themen der Bibel als unbegreiflich auch betrachten, widersprüchlich betrachten, dass wir damit kämpfen und ringen. Also das passiert. Und da ist es so wichtig, Mütter im Glauben zu haben, Väter im Glauben zu haben, die einen wieder ermutigen. Als der Wilhelm Busch am Sterbebett seines Vaters stand, hat sein Vater ihm einen Rat gegeben. Wilhelm, ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten, halte dich zu den Stillen im Lande. Das ist ein Begriff, kommt in den Psalmen vor und meint im Grunde genommen, dann auch kirchengeschichtlich später, ist die Bedeutung die, zu denen, die den Herrn Jesus lieb haben und ihm folgen wolle. Und der Vater hat ihm gesagt, manchmal sind die ganz komisch. Und es gibt Dinge, wo man über sie auch Kritik üben kann. Wo man sagen kann, also da verhält er sich gar nicht recht oder da ist das irgendwie gar nicht so immer stimmig. Aber er sagte zu ihm, sein Vater, am Sterbebett, halte dich zu denen, die von dem Kreuz Jesu Christi rede, die den Herrn Jesus Christus liebe und ihm diene. Halte dich zu den Stillen im Lande. Da soll dein Platz sein. Wisst ihr, in der Welt werdet ihr nicht ermutigt, der Bibel zu vertrauen. In der Welt bekommt ihr Kommentare, wo dann die sagen, ja, das habe ich ja schon lange gewusst. Muss da nur die oder jene Sendung angucken oder was weiß ich. Also, da sagt niemand zu euch dann, lies die Bibel, vertrau ihr als den Brief, den der himmlische Vater an dich geschrieben hat. Wie wichtig ist dieser Rat, diese Unterstützung, diese Ermutigung, da auch hinzugehen, wo der Herr Jesus lieb gemacht wird und groß gemacht wird, wo von ihm gesprochen wird, wo sein Wort auch geachtet wird. Und so ein Rat, der ist Gold wert. Das geht im Grunde genommen dann weiter. Da heißt es dann eine Weile darauf, dass er Probleme hatte mit dem Kreuz. Also Theologiestudent hat Probleme mit dem Kreuz. Da heißt es dann auch im Gespräch mit der Mutter, für mich als jungen Theologen wurde sie ein rechter Lehrer des Wortes Gottes. Ich erinnere mich, wie ich einmal kritisch vom Kreuze Jesu und von der blutigen Versöhnung von Golgatha sprach. Ich war eine Nacht über die Schwäbische Alb gewandert, um über das Kreuz Jesu Klarheit zu bekommen. Aber es war nur dunkler geworden in mir. Nun sagte ich zu ihr, wieso sollte Gott gewollt haben, dass sein Sohn stirbt? Ist das nicht doch eine antike Vorstellung von Opfern? Da schaute sie mich ernst an und dann wurde sie fast zornig. So, rief sie, ist das nichts, der dir alle deine Sünden vergibt? Ist das nichts? Das war eigentlich gar keine Antwort auf meine Frage. Und doch, als sie das sagte, stand das Kreuz Jesu auf einmal hell und klar vor mir. Ich kannte den, auf den Gott unsere Schuld und Sünde geworfen hat. Ich begriff die große Erlösung. Das Kreuz, das ist etwas, was auch Probleme bereiten kann, wenn man auf es blickt und sich überlegt, der himmlische Vater bestraft seinen eigenen Sohn. Nun lasst euch das Kreuz erklären von der Bibel selbst. Lasst es euch erklären vom Heiligen Geist. Lasst euch hineinführen in die Wahrheit von dem, der die Wahrheit ist. Und auch hier ist es wunderschön, wenn uns Geschwister ermutigen, auf den Herrn Jesus und sein Kreuz zu blicken. Die Welt ermutigt uns, auf uns zu schauen. Versteht ihr? Das ist das, was die Welt sagt. Schau auf dich, mach was aus dir. Hey, du bist klasse. Spitze. Gut kannst du es machen. Ne? So, das ist das, was die Welt sagt. Ne? Das ist das, was die Welt redet. Ne? Die Welt hat sich selbst lieb und möchte am liebsten, dass auch wir uns, also mit alle unsere tolle Eigenschaften lieb haben. Und dann braucht man gar keinen Erlöser, dann hat man an sich selbst genug. Aber auf das Kreuz des Herrn Jesus Christus zu schauen und von daher dann auch zu leben, das ist wirklich das, was wir brauchen. Also ich bin ein schwerer Charakter, ich habe einen schlechten Charakter, sagte der Wilhelm Busch bei seiner Bekehrung schon. Und er wusste, wer er war. Von uns ist nichts zu erwarten. Wir sind Sünder, wir sind also von uns aus nicht in der Lage, wirklich unser Leben führen zu können. Es steht immer so schön beschrieben im Markus-Evangelium Kapitel 9, von dem Vater, der ein krankes Kind hatte und zu dem Herrn Jesus kam und sich ganz arg wünschte, dass der Herr Jesus dann eben auch diesem Kind helfen sollte. Und er hat dann so zwischendrin mal gesagt, ja, wenn du was kannst, ne, dann also hilf doch meinem Kind. Und der Herr Jesus Christus hat dann Antwort gegeben, die also wirklich auch er hören musste. Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Wisst ihr, wenn ihr für euch Schwierigkeiten habt, ob das das Kreuz ist, ob das jetzt auch die Bibel ist, ob es das Gebet ist, auch damit hatte er dann wirklich Probleme, dass er sagte, ich kann eigentlich gar nicht beten. Also ganz interessant, jemand, der wirklich vom Herrn errettet wurde und doch sich bekennen musste, ich kann eigentlich gar nicht beten. Und seine Begründung war also, dass er gesagt hat, ja, Gott weiß doch eh alles, warum soll ich beten? Also Gott weiß doch eh alles. Also, und dann hat der Herr ihn aber auch da gelehrt und hat ihn geleitet und hat ihm geholfen, dass er selber auch das lernen durfte. Der Herr hilft uns, wenn wir nicht glauben können, wenn wir nicht auch in der Lage sind, sein Werk richtig zu verstehen, wenn wir nicht recht beten können, wenn wir nicht in der Bibel gut lesen können. Der Herr hilft uns, aber bringt es ihm, sagt es ihm. Und er wird euch beistehen und euch auch da weiterhelfen. Also der Wilhelm Busch hat als Theologiestudent manche Krisenzeiten auch erlebt und er hat aber dann Hilfe finden dürfen. Und er kam dann als junger Mann 1922 nach Bielefeld und hat dort sein Vikariat auch begonnen. Und da hat nun er mit der Hilfe des Herrn auch seinen Dienst, seinen evangelistischen Dienst begonnen. Und das ist etwas, wo im Grunde genommen wir den Wilhelm Busch, wie wir ihn dann auch später kennen, schon ein Stück weit auch aufgezeichnet bekommen. Und ich möchte euch das gerne vorlesen, weil dort auch erzählt wird davon, wie er da vorging. Und es wird so geschildert. Wichtige und typische Kennzeichen des späteren Evangelisten Busch, also Vikariat in Bielefeld 1922, als junger Mann, 25 Jahre alt circa. Wichtige und typische Kennzeichen des späteren Evangelisten Busch werden schon in diesem Lebensabschnitt erkennbar. Er ist nicht mit den traditionellen Hörern der kirchlichen Botschaft zufrieden, sondern sucht, von der Rettungsbewegung Gottes motiviert, gerade distanzierte und kritische Menschen, vor allem Jugendliche und Männer, auf und lässt sich von Widerstand nicht grundsätzlich abschrecken. Er geht den Menschen persönlich und in ihren Themen nach, um ihnen das biblische Evangelium in einfacher Sprache, oft in erzählender Form zu verkündigen. Kernpunkt ist das Evangelium von der Rettung aus dem göttlichen Gericht durch Christus und nicht eine bestimmte Kirchlichkeit. Busch sammelt die Gläubigen in zeitgemäßen Formen, vor allem aber in Bibelstunden und entdeckt die Literatur als Verlängerung der mündlichen Verkündigung. In dieser Such- und Verkündigungsbewegung erfährt er, dass Gott Glauben und Gemeinschaft der Gläubigen schenkt. Nicht untypisch ist der Vers, der in dieser Zeit neben seinem Schreibtisch hängt: Streu deinen Samen aus, dann lass Gott sorgen, er lässt ihn wachsen, fein zum Erntemorgen. Sein Arbeitsgebiet, sein Arbeitsbereich war dabei wirklich einer, wo er also Menschen um sich hatte, die, es wird hier so beschrieben, Menschen waren, die antichristlich waren, kommunistisch auch eingestellt waren. Es waren also Kohlebezirke, in denen er selber auch seine Arbeit getan hat, riesige Mietshäuser, baufällige Buden, offensichtlicher Alkoholmissbrauch und Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen und chaotische Familienverhältnisse. Es war sein Arbeitsbereich. Und da hat er ganz oft wirklich auch Nöte gehabt. Sie haben ihn selbst abgelehnt. Und er hat aber sich nicht so leicht auch abdrängen lassen. Sondern er blieb dran. Er hat sogar Gitarreunterricht gegeben, um Einzelne erreichen zu können. Also ist ganz interessant, was er da aus sich hat alles einfallen lassen. Und er hat dann auch erfahren dürfen, wie der Herr doch auch da gewirkt hat und wie dann Menschen auch unter das Evangelium kamen, junge Menschen auch. Das war noch vor seiner Zeit, bevor er im Weigle-Haus auch als Jugendpfarrer tätig war. Und hat dort auch dann Bibelkreise begonnen. Und das ist wunderschön, das zu sehen, wie der Herr ihn da auch gebraucht hat und wie er da also auch da langsam hat wachsen dürfen und auch gelernt hat, dem Evangelium zu vertrauen. Er sagt einmal im Hinblick auf diese Zeit in Bielefeld, hier, wo er alle menschliche Kunst in dieser Gemeinde als verloren ansah, hier hat er die gewaltige Macht des Evangeliums erfahren. Gott schenkte ein neues Leben und ich erfuhr, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind vielleicht jetzt von unseren Gaben und Fähigkeiten nicht wie der Wilhelm Busch bestückt, aber es sind auch nicht die Gaben und die Fähigkeiten, die jemand zum neuen Menschen machen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist der Herr. Und er hat eigentlich nur das eine Anliegen, dass wir uns mit dem, was er uns gegeben hat, ihm zur Verfügung stellen. Alles andere macht er selbst. Aber dieses Dranbleiben, sich nicht abbringen zu lassen, gerade heute, wo auch die viele Menschen um uns herum so ablehnend sind. Ne? Da diesen Mut zu haben, zu sagen, also ich möchte auch denen vielleicht ein Zeugnis sein und auch denen helfen, die vielleicht erstmal abweisend sind, die erst einmal mich gar nicht mögen. Und er als Pfarrer war ja da ganz leicht zu erkennen. Ne? Sie haben da also ganz oft übel mit ihm auch gespielt, also ihm da einiges entgegengehalten. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen. Es gibt eine nette Geschichte, wie er einmal auf der Straße lief und da war so ein kommunistischer, politischer Redner und der stand da auf seiner Seifekiste und hat also laut getönt, dieser Gott und was das für ein schrecklicher Gott wäre und dieser Gott, da kann man gar nichts mit anfangen. Und dann lief der Wilhelm Busch vorbei. Und sie erkannte ihn natürlich und jetzt würde er was sagen. Und er stellte sich auf diese Seifekiste und sagte, ja, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Und es war ganz erstaunlich. Natürlich hatte er sofort die Ohren der Zuhörer. Wie kann ein Pfarrer sagen, weg mit diesem Gott? Und hat er aber das aufgegriffen, weil er ja auch dann merkte, jetzt höre sie zu, und hat er ihnen gesagt, wisst ihr, der Gott, den ihr euch vorstellt, den gibt es gar nicht. Der Gott, den man einfach so vom Thron stoßen kann. Ne? Der, den man einfach so wegschieben kann. Ne? Und hat ihnen dann auch eine lebendige Predigt halten können, von der Seife gestohlen. Also das war Wilhelm Busch, das ist etwas, wo der Herr ihm auch geschenkt hat und wo er auch hat erleben dürfen, dass er vom Herrn gebraucht wurde. Aber ich möchte nochmal versuchen, ihn uns auch zu zeigen, von einer Seite, wo wir auch immer wieder merken, er war ganz normaler Mensch. Als er in Essen dann auch seine Antrittspredigt halten sollte und offiziell in der Gemeinde aufgenommen wurde, da also hat er seinen Umzug auch noch vor sich gehabt und war mit da drin, da auch sich einzurichten. Und er berichtet es selbst einmal und sagt dazu Folgendes. 30 Jahre später berichtet Busch von einer überraschenden Erfahrung mit diesem Gottesdienst, also dieser Einführungsgottesdienst in Essen. Da er in der Nacht vor der Amtseinführung seine Bibliothek ordnet, reicht es nur zu einer kümmerlichsten Predigt, so dass seine Frau resümiert, über die Predigt kann man sich nur schämen. Also, da hat er dann wirklich auch ganz und gar versagt. Und jetzt ist das Interessante aber, dass der Herr diese Predigt trotzdem gebraucht hat. Dann heißt es ja weiter, trotzdem trifft diese Predigt in einem zudem langen Gottesdienst mit voller Kirche und entsprechend schlechter Sicht bei einem überzeugten atheistischen Kommunisten ins Gewissen, der wider Willen in diesen Gottesdienst geraten war. Durch einen Zufall spricht Busch diesen ihm unbekannten Mann etwa ein Jahr später auf der Straße an. Sie verabreden sich, die Geschichte kommt heraus, der Mann kommt zum Glauben und wird als bisheriger Gauleiter für die Trommler und Pfeifenchöre der Rotfront zu einem lieben Mitarbeiter im Dienst Jesu. Das ist Gnade, dass der Herr trotz unseres Versagens doch auch wirkt. Das ist wunderschön. Das durfte der Wilhelm Busch auch erleben und erfahren. Und wir dürfen das auch erfahren. Der Herr gebraucht uns nicht aus dem Grund, weil wir vollkommen sind, sondern er gebraucht uns, weil er uns liebt und weil er uns als seine Werkzeuge auch einsetzen möchte. Es heißt einmal so schön im Psalm 40, und das möchte ich hierzu einfach auch noch aufschlagen. Und der Psalmist, der hat es selber auch erlebt und erfahren. Psalm 40, die Verse 13 und 14. Psalm 40, die Verse 13 und 14. Herr, höre mein Gebet. Nee, es ist nicht der 39, sondern der 40. Hier. Denn Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Mut hat mich verlassen. Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Ja, wir Versager. Und wir müssen auch bekennen, dass wir immer wieder, ob es im Wort ist, im Reden, im Denken oder im Handeln, dass wir ganz schlecht uns verhalten. Aber wir dürfen es dem Herrn hinlegen und wir dürfen aus dieser Gnade und aus dieser Vergebung leben. Das ist, was der Wilhelm Busch auch tun durfte und was er auch gemacht hat. Als er in Essen seinen Dienst begann, hatte er es gar nicht leicht. Es gab dort also eine Gruppe von Geschwistern in der Gemeinde, die von einem großen Erweckungsprediger sehr stark beeinflusst waren. Julius Dahmann, es wird euch jetzt gar nicht viel sagen, er hat das Heft Licht und Leben gegründet, wo später, viele Jahre später, der Wilhelm Busch dann Redaktionsleiter war. Es war ein Erweckungsprediger. Gott hatte diesen Julius Dahmann in ganz reicher Weise gebraucht. Und jetzt gab es also Leute, und das gibt es auch heute noch, also Leute, die geprägt war er von diesem Julius Dahmann. Und nun also, als sie den Wilhelm Busch gesehen habe sie dann also gesagt, das ist kein rechter Christ. Das ist kein rechter Christ. Und jetzt pass auf, ich lese es euch vor, warum sie das sagte. Da heißt es, eine deutliche Missbilligung erfährt er, also der Wilhelm Busch, von einigen Brüdern, die durch die gewaltige Predigt von Julius Dahmann erweckt worden waren. Weil Busch anders als dieser nicht eine hochgeschlossene Joppe, sondern Krawatte und Armbanduhr trägt. Also das Äußerliche. Sie waren es gewohnt, so muss ein Christ aussehen. So muss es sein. Busch interpretiert das als ein gesetzliches Missverständnis und warnt auch später davor, nebensächliche Fragen des Lebensstils zu einer entscheidenden Frage des Christenstandes zu machen, statt das Heil Gottes in Jesus zu verkündigen. Hauptsache und Nebensache. Was ist nun die Hauptsache? Wir begegnen Christen, die unterschiedliche Prägungen haben. Wir haben hier im Hohenlohe-Kreis evangelikale Gemeinden, die ganz unterschiedliche Prägungen haben. Sie versammeln sich anders, wie wir uns versammeln. Sie halten ihren Gottesdienst in anderer Art und Weise. Führe ihn in anderer Art und Weise durch. Sie haben manchmal etwas andere Überzeugungen. Aber wenn wir jetzt uns herstellen würden und sagen würden, nur unsere also Art, Christ zu sein, das ist die einzig wahre Art. Und alles andere, das ist verkehrt. Ja, das wäre genauso wie bei dem Julius Dahmann, diese Jünger von dem Julius Dahmann, die dann den Wilhelm Busch gesehen haben und gesagt haben, also der kann gar kein rechter Christ sein. Der trägt keine Joppe. Wisst ihr, was eine Joppe ist? Ihr auch nicht, aber ist egal. Also irgendein Kleidungsstück. manchmal sind es ganz nebensächliche Dinge, wo wir uns aber dann dazu versteifen, zu sagen, das kann kein rechter Christ sein, weil er so oder so oder so das hält. Ja? Also aufpassen. Was ist die Hauptsache? Wo kann ich einen Christ entdecken? Nun, ich kann ihn ganz einfach entdecken, wenn ich zum Beispiel seinen Umgang mit der Bibel, mit dem Gebet, mit dem Dienst vor den Herrn Jesus, wenn ich mir den angucke. Ist er jemand, der nur redet und gar nicht in die Gemeinde geht? Ist er nur jemand, der einen Kopf hat, so groß wie ein Wasserkopf, aber wenn es darum geht, was ganz Einfaches für den Herrn Jesus zu tun, dass er dann sagt, hab keine Zeit dafür, kann ich nicht. Ne? Da entdeckt man den richtigen Christ. Da entdeckt man wirklich den, der den Herrn Jesus liebt. Ob er dann auch bereit ist, für ihn zu leben, ihm zu dienen, ob er sich Zeit nimmt, also mit ihm Gemeinschaft zu haben, ne? Ob er Zeit hat für das Gebet, ob er Zeit hat, dafür wirklich auch den Herrn Jesus Christus in die Mitte zu stellen seines Lebens. Das sind die Hauptsache. Und dann kann aber das andere manchmal ganz anders ausschauen. Hauptsache und Nebensache. Nun, ein bisschen Zeit habe ich noch, aber nicht allzu viel. Von daher möchte ich, wir haben ja eh noch einen zweiten Teil, vor allem eine Sache ganz besonders noch dran nehmen, die dem Wilhelm Busch auch arg auf dem Herzen gelegen ist. Und jetzt will ich es mal so sagen, er hat seinen Dienst getan, als junger Pfarrer und kam in diese Zeit des Dritten Reiches dann auch hinein und hat also immer wieder selber auch große Kämpfe gehabt. Mit sich selbst, aber auch mit anderen, mit der Welt. Und er hatte eines ganz besonders auch verstanden, mehr und mehr, wie der Herr Menschen gerne gebraucht, deren Herz jetzt kein Herz war, wo man hätte sagen können, das sind von sich selbst total überzeugte Menschen. Das sind Menschen, die also mit ganz großem Selbstbewusstsein auch auftrete und dieses Selbstbewusstsein den anderen auch offenbare, sondern im Grunde genommen eher Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben. Der Wilhelm Busch hat einmal ein Buch herausgebracht, Gestalten des rheinischen Pietismus. Und da hat er, also die von Herzen dir nachwandeln, so heißt der Titel. Und da hat er also über Leute gesprochen wie Gerhard Terstegen, Gottfried Daniel Krummacher, dann Johann Heinrich Folgening. Und da sagt er über sie Folgendes. Ich lese hier gerade mal vor, in den pastoral-theologischen Überlegungen des Vorworts zu diesem Buch hält er zunächst mit Johannes 3, Vers 8 fest, dass solche Erweckungsbewegungen durch diese Leute auch, wo der Herr gebraucht hat, ein Wunder des Heiligen Geistes sind, dass Gott aber, und das ist jetzt das Entscheidende, hier solche Menschen als Werkzeuge benutzt, die zerbrochene Herzen hatten, weshalb ihnen alles an dem Erbarmen Gottes lag. Nach Buschs Einschätzung ging es ihnen gar nicht um Wirkungen, sondern um den Gehorsam gegen den Herrn, der ihnen das Herzen abgewonnen hatte und dem sie von Herzen nachwandelten. Zerbrochene Herzen. Was meint er eigentlich damit? Nun, er meint damit, dass sie einem lebendigen Gott begegnet waren und seine Heiligkeit erkannt hatte, dass sie von dieser Heiligkeit so sehr erschrocken waren, dass sie in ihrem Herzen zerbrochen waren. Einmal wird der Wilhelm Busch so beschrieben, das erklärt es vielleicht auch ein klein wenig, was mit einem zerbrochenen Herz gemeint ist. Und es ist auch so wichtig für uns, solch ein zerbrochenes Herz zu haben. Den harmlosen, also es ist etwas, was über Wilhelm Busch gesagt wird, den harmlosen, lieben Gott und den Herrgott der Bürger kannte Wilhelm Busch nicht. Er diente nicht dem Gott der Philosophen und Gelehrten. Er war dem heiligen, lebendigen Gott begegnet, der sich im Wort der Bibel offenbart. Vor diesem Gott und seinem Gebot war er ein verlorener Sünder, der nichts so sehr zu fürchten hatte wie den Zorn und das Gericht Gottes. Das ist ganz wichtig. Wer sich nicht vor dem Zorn Gottes fürchtet, hat Gott nicht verstanden. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn ich Gott nur als jemand sehe, der also nichts anderes kann als Liebe, wie sollte ich ihn überhaupt fürchten lernen? Aber wenn mir Gott seine Heiligkeit vor Augen stellt, dass ich erschrecke über meine Sünde, nicht die vom Nachbarn, nicht die von dem, der links oder rechts von mir sitzt, sondern über meine Sünde. Ich erschrecke über meine Sünde, über meine Abartigkeit, Verdorbenheit, Niederträchtigkeit, über mein Elend. Ne? Das kann ich immer nur im Angesicht eines heiligen Gottes, der zornig ist über die Sünde. So zornig, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz auf Golgatha dafür in den Tod gesandt hat. Ist wichtig. Wilhelm Busch hat später in außerordentlicher Weise von der Liebe Gottes, die sich im Kreuz Jesu Christi offenbart, erzählen können. Aber er war nie irgendjemand, der gesagt hat, wenn ich an Gott denke, nur der liebe Gott, nur der liebe Gott, nur der liebe Gott, nur Liebe, 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 nichts anderes, nichts anderes. Ne? Das ist, also wenn man, versteht ihr, wenn wir das so ganz einseitig nur noch betonen, dann gibt es für den Menschen, der das hört, keinen Grund, überhaupt zu Gott zu fliehen. keinen Grund, Vergebung zu suchen. Warum sollte er denn zu einem Gott fliehen, der sowieso ihn liebt? Den muss man doch gar nicht ernst nehmen, da kann man doch bis zum Ende des Lebens leben, wie immer man leben will. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ganz egal, was ich tue, Gott liebt mich. Er kann gar nicht anders, als mich zu lieben. Das ist etwas, wo, wenn jemand so denkt, dann ist das also für ihn gar nicht ein Grund. Es gibt keine Veranlassung, den lebendigen Gott aufzusuchen und Vergebung der Sünde zu erfahren. Aber das war etwas, was dem Wilhelm Busch ganz arg wichtig war. Die Leichtfertigkeit, mit der wir von Gott reden und in der wir mit Gott umgehen, hielt er für eine gefährliche Torheit, die die Wirklichkeit verkennt. Er veranschaulichte diesen Tatbestand seinen Jungen des Weiglehaus einmal so. Während des Krieges im zerbombten Essen sei er unterwegs gewesen, als er durch lautes Rufen angehalten wurde: Halt! Nicht weitergehen! Dort liegt eine Bombe mit Zeitzünder. Wir wissen nicht, wann sie explodiert. Da habe sich ein Vogel in aller Ruhe an der Stelle der Gefahr niedergelassen. War der Vogel mutiger als die Menschen, die sich verbargen? Nein, er war dumm. Denn er erkannte die gefährliche Wirklichkeit nicht. So töricht sind Menschen, die mit Gott umgehen, als wäre er nicht da und als müsse man ihn und sein Wort nicht ganz ernst nehmen, dass er Schrecken vor dem heiligen Zorn Gottes war für ihn der erste Schritt zur Weisheit. Diese Furcht Gottes trieb ihn zum Bekenntnis der Sünde. Unvergesslich ist ein Lagergottesdienst. Am Abend zuvor hatten die Jungen eine Zurechtweisung empfangen vom Wilhelm Busch, die durchaus angebracht und gerecht war. Aber am nächsten Morgen trat Pastor Busch vor die Jungen hin und sagte: So können wir keinen Gottesdienst miteinander halten. Ich habe zu euch gestern im Zorn geredet, was nicht recht war. Wir haben gesündigt. Wir wollen Jesus um Vergebung bitten. So war sein Leben ein Bekenntnis zur Offenbarung des Zornes Gottes über die Sünde. Er war ein Mensch, der wusste, dass er ganz auf die Gnade Jesu angewiesen war. Das ist etwas, was also auch für ihn große Bedeutung hatte, die Furcht Gottes. Und nun darf ich noch etwas hinzuzufügen, um dieses zerbrochene Herz noch besser zu verständlich zu machen. Was meint er denn mit diesem zerbrochenen Herzen? Dazu lese ich uns noch was vor. Wir sind gleich am Ende angekommen, ihr müsst nicht mal lange warten. Aber das zeigt ihn auf. Er ist in einer Evangelisation in Nagold im Schwarzwald. Die große Kirche reichte nicht aus, die vielen Menschen zu fassen, die Wilhelm Busch hören wollten. So gab es sogar eine Lautsprecherübertragung nach draußen. Das Herz des Evangelisten hätte bei so vielen Menschen, denen das Evangelium gesagt werden konnte, nun eigentlich höher schlagen sollen. Er hätte frisch, fröhlich unter das Volk in die Kirche und auf die Kanzel gehen können. Er war es doch auch gewohnt, in solchen Veranstaltungen zu Tausenden von Menschen zu sprechen. Aber es war anders. Geradezu flehentlich sprach Pfarrer Busch mit 17-jährigen Mitarbeiter vor dem Beginn der Evangelisationsversammlung an. Innigst bat er mich, mit ihm beiseite zu gehen und zu beten. Wir gingen an eine Stelle des Kirchplatzes und ich erlebte einen geradezu verzagten und verzweifelten, vor Angst vergehenden Mann, der Gott bekannte, nicht fähig zu sein, zu den vielen Menschen zu sprechen. Wir rangen von dem Thron Gottes darum, dass er ihm Kraft und Vollmacht geben möge. Zerbrochenes Herz. Nicht so, ach ja, ich bin ein guter Christ. Oh ja, ich kann mich also überall sehen lassen. Und ich kann überall freimütig reden. Ja. Das ist etwas, was man wirklich in der Gegenwart Jesu Christi nur lernen kann. Und was die Bibel fortwährend, und das möchte ich am Schluss hier aufschlagen mit uns auch erklärt, was überaus wichtig ist. Manche wollen das vielleicht gar nicht so richtig als etwas ansehen, was auch einem angenehm ist. Und es ist auch nicht angenehm. Ein zerbrochenes Herz zu haben, ist nicht angenehm. Also es ist nicht angenehm, diesen Eindruck zu haben, ich bin jemand, der also gar nicht in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott richtig leben kann. Ich bin so sündig, ich komme nicht zurecht. Ich bin jemand, der da ganz oft versagt. Das ist wirklich etwas, was nicht angenehm ist. Aber es ist notwendig. Es ist überaus notwendig. Vers 19, Psalm 51 heißt es, die Opfer, die Gott gefallen. Was ist das jetzt? Mein Geld im Klingelbeutel? Nein, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Aber das kriege ich nur in der Gegenwart Gottes, dieses zerbrochene Herz, diesen zerbrochenen Geist. Wenn ich weit weg von Gott bin, bin ich nämlich, also wunderschön, groß, herrlich. Jemand, der sich selbst gefallen kann. Ich bin jemand, der von sich überzeugt ist. Ich bin jemand, der würde ich glauben, ein guter Christ zu sein. Und nur wenn ich dann dem Herrn Jesus Christus näher komme, merke ich, was für ein elender Sünder ich bin. Wie mein ganzes Leben eigentlich ein Leben ist, was durch Sünde auch gekennzeichnet ist, jeden neuen Tag. Und in dieser Spannung wollen die allermeisten Christen nicht leben, deswegen lehnen sie das ab. Oh, Gott liebt mich und wie wunderschön und also ich darf mich freuen, ich muss das gar nicht haben, zerbrochener, das ist altes Testament. Das ist also gar nichts, was also so richtig für mich eine Bedeutung hat. Das ist also etwas, was ich gar nicht annehme. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, jetzt ist er euch nahe, frage ich euch, der Herr ist nahe denen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ne? Psalm 34, Vers 19. Oder Jesaja 57, Vers 15, auch den Vers, der letzte, dann schließen wir hiermit ab, diesen ersten Teil unserer Betrachtung von dem Wilhelm Busch. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wisst ihr, wenn ich selber nicht zerschlagen bin und gedemütigt bin, dann ist es für mich ganz einfach, über andere zu schimpfen und selber über mich zufrieden zu sein. Das machen wir alle. Also wir kennen das alle. Bitte sagt nicht, dass ihr das nicht kennt. Versteht ihr? Ja, wir können uns hinstellen. Oh, der und der und der und der und der und der. Aber wenn wir wirklich, so wie es hier in der Bibel steht, auch ein zerbrochenes Herz haben, gedemütigt sind in unserem Geist, dann klagen wir zuallererst über unsere eigene Sünde. Darf ich das mal so sagen? Also könnte das der Wilhelm Busch genauso unterstreichen. Wenn wir richtig geistliche Christen sind, dann sind wir Christen, die zuallererst darüber auch in großer Not sind, dass sie selber so wenig Jesus Christus ähnlich sind. Und alle, die da so laut tönen und dann quasi so leichtfertig auch in ihrem Zeugnis, auch, ich möchte mal sagen, allen versuchen zu zeigen, wie sehr sie doch auch mit ihrem Leben gut zurechtkommen und alles beherrschen, bei denen muss man fast die Frage stellen, haben sie das überhaupt begriffen, was ein echter Christ auszeichnet? Wie wenig ein echter Christ von sich selbst hält? Jemand, der wirklich auch den Herrn Jesus Christus täglich aufsucht und sich täglich von seinem Licht bescheinen lässt, der wird sehr klein. Ich bin nicht würdig, ihm seine Sandale auszuziehen, sagt einer von der allergrößten Prediger, die es in der ganzen Bibel gibt. Ich bin nicht würdig. Ne? Zerschlagenes Herz, zerbrochener Geist. Es war Wilhelm Busch. Er kannte den lebendigen Gott und er wusste, dass er ihm nicht dienen konnte. Tausende von Menschen, er ist eingeladen, alle wollen ihn hören. Die Kirche ist überfüllt und er bricht zusammen und sagt, Herr, ich kann dir doch gar nicht dienen. Ja, das ist echtes Christsein. Lebe in der Gegenwart Gottes, wo Gott alles ist und wir klein sind. Wo wir wirklich auch unsere eigene Sünde wahrnehmen und sie erkennen. Und Jesus Christus groß machen. Raubt Gott nicht die Ehre. Nun, ich möchte hier diesen ersten Teil abschließen. Und wir werden dann nächsten Sonntag nochmal uns Zeit nehmen. Ich möchte gleich jetzt im Voraus sagen, ich möchte mir das nicht angewöhnen, 2 Sonntage mir pro Jahr Zeit zu nehmen, weil im Grunde genommen die Kirchengeschichte eigentlich untergeordnet ist und viel wichtiger die Bibel selbst ist. Aber das hat mir jetzt selber so Freude bereitet und der Wilhelm Busch liegt mir so sehr auf dem Herzen, dass ich eigentlich das unbedingt auch so machen wollte. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, wir werden dazu Kirchengeschichtsbetrachter und die Bibel selber wird dabei vernachlässigt. Das wollen wir nicht machen. Aber jetzt bete ich noch mit unserem Schluss gemeinsam. Ach Herr, es kostet recht viel, ein echter Christ zu sein. Es nimmt uns allen Stolz. Es demütigt uns wirklich. Unser Herz wird zerbrochen, so dass wir nur noch rufen, O Herr, hab Erbarme mit mir. Hilf meinem Unglaube. Steh mir bei, dass ich glauben kann. Ach Herr, wir wollen das lernen. Wir haben unsere Kämpfe heute. Und wir sind vor allem wie alle Menschen, die geboren werden auf dieser Erde, stolz. Und auch als Kinder Gottes sind wir noch stolz. Und Herr, nur du allein vermagst uns dahin zu bringen, wo wir eigentlich auch sein sollen, zu deinen Füßen und nicht auf deinem Kopf, dass du regieren kannst und wir wirklich uns von dir leiden lassen. O Herr, wie leicht ist unser Lippenbekenntnis eines, dass wir sagen, wir lieben den Herrn und wir folgen dem Herrn. Und doch kann es sein, dass Tag ein, Tag aus unsere Wünsche uns viel lieber sind als deine Wünsche. Und wir bestimmen und regieren und nicht du bestimmst und regierst. Herr, wir wollen es dir anbefehlen. Wir haben uns heute Morgen den Wilhelm Busch betrachtet und wir haben bemerkt, was für einen Kampf er hatte. Und Herr, wir stehen in diesem gleichen Kampf. Ach, wir danken dir aber auch ganz herzlich dafür, dass wir den gleichen Herrn haben, wie der Wilhelm Busch es hatte. und dadurch diese gleiche Hoffnung auch haben dürfe. Und diese gleiche Zuversicht haben dürfe, dass du ein mächtiger Gott bist, der herrlich und wunderbar wirken kann, retten kann und segnen kann und aufbauen und stärken kann, uns trösten kann und uns weiterhelfen kann. Lass uns, Herr, das auch in dieser neuen Woche erfahren. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich viel, viel mehr, als wir es bisher überhaupt begriffen haben. Hilf uns weiter auf unserem Weg. Amen.